Ich glaube, wir kennen das alle. Wenn wir am Strand waren, wenn wir mit unseren Kindern, mit unseren Enkeln am Strand sind, dann gibt es erstmal nur eins. Sandburgen bauen, oder? Sandburgen bauen ganz weit hinten ist uncool, finden meine Kinder. Um eine Sandburg gehört nämlich immer ein Wassergraben. Also muss man so nah ans Wasser, dass immer schön das Meer diesen Wassergraben mit Sand füllt. Stellt uns vor ein Problem, dass nämlich immer wieder Wasser kommt und die Sandburg in sich zusammenfällt. Also muss man genau herausfinden, welchen Abstand brauche ich zwischen Meer und Sandburg, dass kontinuierlich langsam Wasser in den Burggraben fließt und die Burg steht. Irgendwann hat man es drauf. Denkt man. Denn irgendwann kommt so eine blöde Welle, die doch mal ein bisschen höher ist als alle 100 Wellen, die vorher kamen, und die Sandburg doch wieder platt macht. Boah, was für ein Ärger, alles wieder neu aufbauen. Und ich sitze da als Papa und muss wieder die große Sandburg zusammenschaufeln, damit die Kinder dann wieder Spaß drumherum haben. In der Bibel heißt es, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, die Wasser über die Ufer treten und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Felsen gebaut ist. Doch wer auf mich nicht hört und danach nicht handelt, ist ein Dummkopf. Der ist wie ein Mann, der ein Haus baut auf Sand. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an dem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von dieser Lehre. Denn er sprach mit vollkommener Macht, anders als die Schriftgelehrten. Als ich mich mit diesem Text beschäftigte, fiel mir zuerst einmal auf, dass Jesus hier gar nicht eine neue Geschichte, ein neues Gleichnis den Menschen berichtet, sondern dass er letztendlich auf etwas zurückgreift, was seinen Zuhörern bekannt war. Jesus greift hier nämlich auf einen Spruch aus dem Alten Testament zurück. Es heißt in den Sprüchen 10, Vers 25, wenn das Unglück wie ein Sturm kommt, fegt es den Gottlosen hinweg und der Gottesfürchtige aber steht für immer auf festem Grund. Wenn wir uns die Gleichnisse und die Reden Jesus anschauen, wenn wir uns seine Bilder anschauen und die Geschichten, die er berichtet, dann ist es faszinierend, dass er immer wieder auf Geschichten, auf Bibeltexte aus dem Alten Testament zurückgreift und letztendlich hier anfängt, das Alte Testament auszulegen. Jesus interpretiert bekannte Texte der Zuhörer und legt sie aus. Und damit steht er ganz in der Tradition der damaligen Schriftgelehrten und Rabbiner, die ja auch immer wieder das Alte Testament auslegten. Und wir wissen von Jesus, dass er schon als Kind im Tempel saß, bei diesen großen Schriftgelehrten, die alles wussten und kannten oder zumindest sie meinten, es wäre so. Und es heißt von ihm, er konnte Gottes Wort besser auslegen als die Rabbiner. Ich finde diese Methode, wie Jesus immer wieder die Menschen anspricht, total faszinierend. Denn da er immer wieder Worte aus dem Alten Testament nimmt und sie nun ihren Zuhörern, seinen Zuhörern auslegt, ist er eigentlich einer Tradition, die damals den Menschen bekannt war. Und sie akzeptieren ihn hier als Rabbi, als Schriftgelehrten. Und mit dieser Art schafft er es, die Bildungselite in den Bann zu ziehen. Nämlich die diese ganzen Schriften aus dem Alten Testament, diese ganzen Worte nämlich kannten. Und sie konnten mit ihm diskutieren und sie konnten zuhören, wie versteht er denn jetzt diesen Text, über den wir so oft schon etwas gehört haben. Und daher kam die Bildungselite der damaligen Zeit immer wieder zu Jesus Christus und sagte, erzähl uns was. Sie stellten ihnen Fragen, auch wenn sie manchmal Hintergedanken dabei hatten. Auf der anderen Seite ist diese Art, wie Jesus damals die Menschen ansprach, eine Art, die all die auch berührte, die nicht zu dieser Bildungselite gehörten, die nicht Zeit hatten, den ganzen Tag Gottes Wort zu studieren, die Schriften des Alten Testamentes, die nicht die Zeit hatten, den ganzen Tag irgendwo in der Synagoge zu sitzen und den Rabbinern zuzuhören, die vielleicht gar nicht so gut lesen konnten. Denn indem er diese Gleichnisse erzählt und aus einem Text aus dem Alten Testament eine Geschichte macht, spricht er genau auch alle anderen Herzen an. Und auch sie kommen ja immer wieder zu Jesus und sagen, Jesus, erzähl uns mehr, wir haben Fragen, wir verstehen dich plötzlich. Du theoretisierst nicht nur. Und von daher finde ich die Art, wie Jesus Gottes Wort auslegt, immer wieder total faszinierend. Und ich glaube, es ist eine Art, von der wir ganz viel lernen können, die auch unser Leben, unser Reden und Handeln bestimmen sollte. Und dann lesen wir hier, gerade in Vers 27, und der Fall war groß. So beschreibt Jesus in diesem Gleichnis, ja, das Schicksal des Hausherrn, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Das Schicksal von mir und meinen Kindern, wenn wir unser Haus zu nah an der Welle gebaut haben. Sie kommt und nichts ist mehr davon da. Die Krise, die hier zu dem Absturz führt, die hier alles kaputt macht, wenn ich das so richtig hier lese und verstehe, ist nicht selbst verschuldet. Da ist erstmal nicht der Bauherr, der irgendwie sein Haus beackert mit einer Axt oder irgendwie es selbst kaputt macht, sondern die Krise, die hier der Bauherr erleben muss oder beide Bauherren, von denen Jesus hier spricht, kommt von außen über den Bauherr hinein. Da kommt nämlich der Regen, da kommt der Sturm, da kommt das Gewitter, das Meer, der Bach, der Fluss steigt an und beides rüttelt an den Häusern. In meinen Augen ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, wenn wir dieses Gleichnis von Jesus heute lesen. Denn genauso ist es doch auch in unserem Leben, oder? Auch in unserem Leben brechen Krisen von außen über uns herein. Auch in unserem Leben passieren Dinge von außen, die wir scheinbar gar nicht erstmal in der Hand haben, die wir erleben müssen und die unser Leben zutiefst erschüttern können, von außen. Nicht, weil wir sie in der Hand haben oder weil wir sie scheinbar sofort herbeigeführt haben. Und allzu oft sind wir doch auch damit beschäftigt und überlegen, wo vielleicht auch unsere Schuld darin liegt. Beschäftigen uns damit, ob wir es nicht selbst verschuldet haben. Und ich stelle fest, ja, das mag manchmal stimmen, aber allzu oft kommt eine Lebenskrise, die auch wir durchleben müssen, von außen urplötzlich über uns hereingebrochen. Wie das Gewitter, wie die Sturmflut, wie hier Wellen, Hagel, Wind und alles andere. Dass Krisen nun für so einen großen Fall sorgen und letztendlich etwas zu Fall bringen, liegt darin, dass der Bauherr aber dann sein Leben auf Sand gebaut hat. Hier hat der Bauherr die Verantwortung. Nicht für die Krise, die über ihn hereinbricht, sondern wie er sein Lebenshaus gebaut hat. Hält es eben auch einen Sturm aus? Ist es nur der schöne Schein, den er nach außen hin erweckt hat, oder hat sein Haus ein Fundament, Substanz? Und genau auf diese Erfahrung konnte das Volk Israel immer wieder auch zurückgreifen. Das, was Jesus ihnen hier vorhält, war ihre Lebenserfahrung über Generationen hinweg. Was Jesus ihnen hier erzählt, ist etwas, was in dem Volk zutiefst verankert war. Denn Israel kannte genau diese Krisen, die über sie hereingebrochen sind und die alles zerbrochen haben. Immer wieder, wenn Israel nämlich das Fundament verlassen hatte, den wahren Gott anzubeten, immer wieder, wenn sie in ihrer Historie, in ihrer Vergangenheit Gott verlassen haben und fremden Göttern die Ehre zu geben. Immer wieder, wenn sie die Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hatte, zur Seite schoben. Wenn Ungerechtigkeit in dem Volk Überhand nahm. Wenn es Mord und Totschlag gab. Und Gott eigentlich in dem Volk keine Rolle mehr spielte, dann brach diese Krise über das Volk Israel nämlich herein. Dann ging es nach Babylon, dann wurde das Volk geteilt, der Tempel wurde vernichtet und entweiht. Das war die Erfahrung, die Israel in all den Jahren gemacht hatte. Und sie kannten genau diese Krisen. Wenn sie das Fundament ihres Glaubens, der Anbetung Gottes nämlich verlassen hatten, folgte die Krise und es gab keinen Halt mehr, weil kein Fundament da war. Das ist etwas, was hier seine Zuhörer von Jesus verstanden können. Und aus diesem Denkansatz heraus entsprang dann der Gedanke, möglichst viele Gebote und Traditionen zu machen, um den wahren Gott die Ehre zu geben. Um bloß nicht wieder in die Falle zu treten, Gott nicht die Ehre zu geben. Und daraus kamen die vielen Gebote und Hinweise und Regelungen, die es im Volk Israel zu der Zeit Gottes teilweise bis heute auch noch gibt. Ich glaube, wir sehen hier, dass dieses Gleichnis eben nicht von irgendeinem Fundament spricht, sondern von dem Fundament, den Gott, den Schöpfergott, den Gott der Bibel, den Gott Israels anzubeten. Als Fundament des eigenen Lebens hinzustellen und nicht diesen Gott durch andere Götter und Abbilder, Lebensphilosophien auch zu ersetzen. Und daher ist es die Frage, auch für uns heute, welches geistliche Fundament hat unser Leben, hat dein Leben? Hält es? Gibt es Antworten? Selbst wenn dein Leben von Lebenskrisen zutiefst erschüttert wird? Welches Fundament hat mein Leben? Mit dem Fundament steht oder fällt der ganze Bau? Was ist unser Fundament heute? Das Haus, was auf den Felsen gebaut ist, ist krisenfest. Es wird nicht so schnell erschüttert und es bricht nicht in sich zusammen, lesen wir. Es stürzt nicht so schnell ein. Jesus sagt und erklärt damit in einfachen Worten, was das Fundament unseres Lebens sein kann. Da hieß es nämlich gerade, wer diese meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Genau hier haben wir das Fundament für unser Lebenshaus. Hier können wir es entdecken und auch immer wieder prüfen. Jesus' Worte hören und auch tun. Das ist das Fundament, von dem Jesus hier spricht, was ein solides Fundament auch für unser Lebenshaus sein kann. Das war die Botschaft schon der Väter. Das war die Botschaft schon der Propheten im Alten Testament. An Gott festzuhalten. Den Gott Israels nicht zu verlassen. Auf ihn zu bauen, egal was kommen würde. Gott hören und danach handeln. Das ist es, was Jesus hier den Zuhörern, aber auch uns heute sagen will. Alles beginnt damit, Jesus Christus eine Chance in unserem Leben zu geben, dass er Gehör in unserem Leben findet. Und neben den Hören kommt es dann auch darauf an, dass es zu einem Handeln wird, zu einer Umsetzung. Jesus nur anzuhören, das wäre wieder ein sandiges Fundament. Und ich glaube, Eltern kennen das ganz gut. Meine Kinder hören gut auf mich. Ich rufe oft unten im Erdgeschoss hoch zu denen, kommt ihr runter? Die hören das. Man hört dann auch, oder einen anderen Ton oder ja, gleich. 20 Minuten später sind die immer noch nicht unten. Hören und handeln. Und ich glaube, das kennen wir auch aus unserem Leben. Gott Gehör zu schenken, ihn zu hören aber dann auch einen Schritt zu gehen, daraus etwas zu machen. Und ich glaube auch, ich selber stehe oft genug bei dem Hören und bei dem Wissen, vielleicht bei einer guten Theologie, aber dadurch ist noch nichts passiert. Dadurch ist keinem geholfen. Wir wissen perfekt heute, wie Nächstenliebe geht. Aber mein Nachbar, der hungert, weil er gerade krank ist und nicht einkaufen gehen kann. Erst wenn das, was wir hören und wissen, auch zu einer Tat wird, dann ist es auch bei uns angekommen. Dann ist es bei uns vom Kopf ins Herz und in die Hand gerutscht. Und darum geht es. Das Volk Israel wusste ganz genau, was richtig ist. Aber das auch umzusetzen, das war immer die Herausforderung für sie. Wenn die Worte Jesu Christi, die hier spricht, uns treffen, dann verlangen sie auch, dass sie umgesetzt werden. Und dann geht es nicht darum, einen neuen Regelkatalog zu erstellen, neue Ideale und Gesetze aufzubauen, sondern unser Handeln kommt aus dem Herzen, aus Jesus Christus heraus und wird ganz automatisch dem Vorbild, was wir haben, nämlich Jesus Christus, auch folgen. Und das führt mich zu einem zweiten Gedanken in diesem Gleichnis. Ich habe ihn genannt Substanz oder Deko. Investieren wir in Substanz in unserem Leben oder doch mehr in Dekoration? Wir leben in einer Welt, in der es wichtig ist, dass alles perfekt aussieht. Können wir bei Instagram und all diesen Social-Media-Kanälen allzu gut erleben. Ich kenne Häuser, wenn ich da hingehe und wenn ich da reingehe, dann weiß ich manchmal wirklich nicht, ob in diesem Haus wirklich jemand lebt. Ob hier eine vierköpfige Familie lebt. Das Haus ist komplett durchgestylt. Von oben den Ziegeln bis unten zum Fußabtreter. Nirgendwo liegen Schuhe der Kinder rum, wie bei mir zu Hause. Die Zeitungen sind fein säuberlich gestapelt. Nirgendwo fliegt Spielzeug der Kids rum. Und ich frage mich an diesen Orten oft, lebt hier eine Familie? Oder ist es alles schöner Schein? Oder mache ich was falsch, weil bei uns das Chaos herrscht? Weil die Kinder auch im Wohnzimmer spielen und weil ich ihnen jedes Mal sagen muss, die Schuhe müssen nicht in der Tür liegen, dass wenn ich reinkomme, ich erstmal über die Schuhe falle. Leben wir oder stylen wir alles? Ist alles perfekt angeordnet und dekoriert? Mal von IKEA, mal von ganz teuren Läden, so nach dem Motto, wohnst du noch oder lebst du schön? Setzen wir auf Dekoration in unserem Leben oder auf wirklich Substanz? Ich will nicht über Dekoration leben, die vom Leben auch zeugt. Der Strauß vom Hochzeitstag, die Bilder der Kinder, die sie im Kindergarten gemalt haben, die an der Wand hängen. Die selbstgebastelte Lampe im Kinderzimmer und das erste Mal mit Ton etwas töpfern, was auch noch auf der Fensterbank rumsteht. Sondern auf dieses Phänomen, dass Dekoration, der schöne Schein, oft das Leben ersetzt. Wie oft wird Dekoration dazu genutzt, das echte Leben zu verstecken, zu übertünchen, den Schein zu bewahren, um nicht zu zeigen, was eigentlich wirklich ist. Der Wow-Effekt, wenn man irgendwo hinkommt, auch vielleicht in unserem Leben, das ist das, was zählt. Und das beeindruckt. Als ich auf Wohnungssuche vor 2 Jahren war, auch hier, habe ich Häuser mir im Internet angeguckt und Wohnungen, wo ich dachte, boah, sehen die cool aus. Boah, wohnen da Leute drin, die haben sich's richtig schön eingerichtet. So könnte ich mir das auch vorstellen, wenn ich das Haus bekomme. Und dann zappte ich so durch die Bilder und dann stellte ich fest, die Lampe von dem Bild Nummer 1 ist auf Bild Nummer 10 wieder. Und der Schrank auch, ja, kann man ja kaufen. Und dann zoomte ich so ein bisschen dran und dann stellte ich fest, vergiss es, Carsten, das ist keine Lampe, das ist auch kein Schrank, das ist ein Pappkarton. Der sieht aus wie ein Schrank. Der sind Knöpfe draufgemalt. Das sah man, wenn man das so ganz nah dran machte. Aber es wird verkauft und jeder denkt, boah, das Haus, das muss ich haben. Aber was dahinter steckte? Ich habe es erlebt, als neben uns, wo ich jetzt wohne, ein Haus verkauft wurde. Da kamen 7 Halbtonner, die haben eine komplette Einrichtung reingeschleppt. Aus Pappe. Und dann wurde es verkauft und dann kam der 7,5-Tonner und hat alles wieder eingepackt. Dekoration, echtes Leben, schöner Schein. Was ist echt in diesen Wohnungen, in diesen Häusern? Mag sein, dass wir die Risse in der Wand, den Schimmel in der Wand mit der teuren Holzvertäfelung kaschieren können. Dass jeder diesen Raum bewundert. Und keiner weiß, was ist Wirklichkeit hier gerade. Ein paar teure Möbel, etwas Dekoration und jeder bewundert den Raum. Doch was wirklich ist, bleibt dort versteckt. Und dieses Prinzip mag mir manchmal auch in meinem Leben, in unserem Leben vielleicht, allzu bekannt vorkommen. Das Prinzip mehr Dekoration als das Sein. Auch in meinem Leben als Christ. Ich frage mich an dieser Stelle, was ist in meinem Leben Substanz und was ist in meinem Leben ein schöner Schein, den ich so schön pflege und aufgebaut habe, damit man nicht wirklich sieht, was im Hintergrund, was in meinem Herzen los ist. Wie es gerade auch aussieht. Wie sieht es mit dem Gottesdienstbesuch aus? Ist er wirklich Substanz in meinem Leben oder eine schöne Dekoration, eine Tradition? Oder die Bibel, die ich mir im Regal stehen habe, von der Hebräischen über die Griechische bis hin zur Kinderbibel, alle Übersetzungen, vielleicht geht es dir auch so. Sieht gut aus und jeder bewundert einen dafür. Aber nehmen wir sie auch zur Hand und lesen drin? Sind sie lebendig? Sind sie Dekoration, für die ich bewundert werde, oder sind sie echt? Das fromme Reden im Hauskreis, spricht es vom echten Leben oder ist es nur ein frommer Gedankenaustausch? Was ist Substanz in meinem Leben und was ist Dekoration? Was ist Dekoration in unserem Leben und wo können wir uns so gut hinter dieser Dekoration mit den Brüchen, mit den Krisen, mit den Sorgen, mit den Zweifeln, mit den Ängsten in unserem Leben so gut hinter verstecken? Damit ja keiner mitbekommt, der hat Zweifel. Der hat auch seine Glaubenskrise. Und manchmal weiß der Carsten auch nicht ein und aus. Aber er ist ja Pastor, der muss ja. Der muss ja alles wissen und alles gut haben. Da muss ja alles perfekt sein. Ich glaube, es wird immer beides in meinem Leben geben, in unserem Leben. Dekoration und Substanz. Doch ich glaube, Jesus möchte uns eben auch immer wieder vor die Frage stellen, auch heute wieder, was die Grundfeste in unserem Leben ist. Worauf bauen wir unser Leben letztendlich auf? Auf den schönen Schein? Oder was ist Substanz in meinem Leben? Und allzu oft merke ich, das wird hier und dort auch bei mir verwechselt. Jesus möchte, dass wir ehrlich sind. Ehrlich zu uns selber und vor allem auch zu ihm. Er möchte, dass wir uns nicht hinter Dekoration, dem schönen Schein verstecken, sondern dass wir ehrlich sind. Ehrlich unsere Krisen, unsere Zweifel, unsere Lebensbrüche, unsere Sorgen, die Glaubensstürme, die wir auch erleben, ehrlich formulieren. Dass wir sie ehrlich auch zu ihm bringen. Dass wir das, was uns bewegt in unserem Herzen, wirklich zu ihm bringen. Und nicht nur einen schönen Schein aufbauen, uns irgendwo hinter verstecken oder vielleicht auch denken, das dürfen wir Jesus Christus gar nicht bringen. Er möchte nicht, dass wir aus Tradition irgendwie ihm folgen oder zu einem Gottesdienst kommen, sondern weil es Substanz ist und weil wir das ehrlich tun können mit all dem, was unser Herz bewegt. Und genau das ist, was Jesus hier den Schriftgelehrten nämlich vorwirft. Sie bauten auf den schönen Schein. Sie bauten auf Dekoration in ihrem Leben. Sie wurden bewundert für ihr Leben. Sie wurden bewundert von der Bevölkerung für ihren Glauben. Sie wurden bewundert für das, was sie wussten aus dem Alten Testament. Sie wurden bewundert für das, wie sie auftraten, wie gerecht sie in ihrem Glauben sich darstellten. Sie wurden bewundert für ihr Handeln. Und doch war all das, sagt Jesus, nur ein schöner Stein. Es war keine Substanz, weil das Herz war nicht dabei. Die Regel galt mehr als der Nächste. Und Jesus legt das hier offen. Jesus legt offen, dass es mehr war, nämlich mehr Tradition und Pflichterfüllung, als dass wirklich das Herz dabei war. Und deswegen hatten sie ihr Problem mit Jesus Christus im Umgang. Deswegen kam es immer wieder zu unterschiedlichen Auslegungen auch hier. Von daher ist immer wieder die Frage auch für uns heute, was ist Substanz, was ist die Grundfeste auch in deinem Glauben oder gibt es da auch den schönen Schein? Was sind deine Glaubenssätze in deinem Leben geworden? Und Jesus möchte, dass wir uns hier reflektieren. Was sind deine Glaubenssätze? Ich muss alles richtig machen. Ich muss Gott gnädig stimmen. Ich muss gut und lieb sein. Oder Gott liebt mich so, wie ich bin. Ich kann mit allem zu Jesus kommen. Oder wie würdest du deinen Glaubenssatz formulieren? Was ist dein Glaubenssatz, der dich zu tief in deinem Herzen letztendlich prägt? Und es gibt so viele Glaubenssätze, wenn man das einmal ja reflektiert in seinem Herzen. Und oft sind, stelle ich zumindest bei mir fest, diese Glaubenssätze mir gar nicht so bewusst. Weil sie von klein her mich geprägt haben. Du musst lieb sein, du musst gut sein, handel so und so. Und ich das auch auf Gott übertrage. Und ich meine, das wäre mein Fundament. Und bei Gott ist es doch ganz anders. Er nimmt mich so an, wie ich bin. Ich muss nicht erst lieb sein. Ich muss nicht erst gut sein. Ich brauche vor ihm keinen schönen Schein. Jesus erinnert daran, bau auf Substanz dein Leben und nicht auf Dekoration. Beides ist schön. Und beides mag auch hier und da seinen Wert haben. Aber lasst uns das nicht durcheinander bringen. Überleg genau, was, welche Werte dein Leben, deinem Glauben wichtig sind und Basis sind. Und mach genau das zu deinem Lebensfundament. Und ich glaube, genau das ist es, was uns auch in Krisen dann hält. Egal, welche Lebenskrise mein Leben ja letztendlich auch aufrüttelt und durchschüttelt. Wenn ich weiß, mein Glaubenssatz ist, Jesus hat mich lieb. Er nimmt mich so an, wie ich bin. Dann wird es in der Krise nicht einfacher für mich, aber ich habe einen Halt, dass der Christus mich annimmt. Als wenn mein Glaubenssatz ist, ich muss vor Gott gut sein. Und ich dann mit einem Lebensbruch kämpfe und mich frage, wie kann ich so vor einen Gott treten, weil ich war ja nicht gut. Was sind unsere Glaubensgrundsätze und das Fundament unseres Lebens? Und selbst wenn diese Krisen unser Leben treffen, unser Leben erschüttert wird, dann mag es manchmal so sein wie beim Unwetter. Mit der Dekoration, die wir im Garten hängen haben, die auf unserer Terrasse steht. Die Krise kommt und so manche Dekoration wird von der Terrasse unseres Lebens hinweggeweht. Aber selbst wenn das ein oder andere umgeworfen wird, ich weiß, wo ich mich festhalten kann. Ich weiß, worauf ich mein Lebens- und mein Glaubenshaus gebaut habe. Ich muss keine Angst bekommen, wenn sich theologische Neuerungen in den Kirchengemeinden breit machen. Ich muss keine Angst haben, wenn ich mit anderen mich auseinandersetze. Ich muss keine Angst haben vor neuen Erkenntnissen und Überzeugungen, weil ich weiß, Jesus Christus ist mein Halt. So wie es Luther sagt, einmal auf modern, unser Leben an Christus festmachen und uns in aller Schwachheit an ihn klammern, das ist das ideale Fundament für mein Leben. Amen. Und vor diesem Gott, der uns so annimmt, wie wir sind, möchte ich gerne jetzt hervortreten und lade euch ein, für ein Gebet aufzustehen. Lieber Gott, hab du Dank dafür, dass du bei uns bist, dass du uns trägst und dass du unser Fundament sein willst. Und es ist manchmal so, dass wir vielleicht einen schönen Schein vor dir auch aufbauen, wahren, als ehrlich vor dich zu treten. Ich bitte dich, dass wir mitnehmen, dass unser Herz es trifft, dass wir ehrlich bei dir sein dürfen. Dass wir vor dir keinen schönen Schein haben brauchen, sondern dass du unser Lebensfundament bist. Und dass wir zu dir so kommen dürfen, wie wir sind. Mit all den Zweifeln, mit den Sorgen, mit den Glaubenskrisen und Lebensbrüchen, die auch unser Leben manchmal zutiefst erschüttern. Und dass wir dann erleben, dass du uns trägst. Dass wir in deiner geborgenen Hand dann sind und dass du uns hilfst, selbst wenn unser Leben drunter und drüber geht. Hilf aber auch, dass wir untereinander einfach ehrlicher zueinander werden und nicht nur einen schönen Schein pflegen, sondern ja auch untereinander immer wieder uns die Zeit nehmen, das Gespräch nehmen, persönlich aufeinander zuzugehen und auch füreinander zu beten, wenn es bei uns gerade nicht läuft. Hab du Dank dafür, ja, dass du da für uns da bist und dass du uns trägst. Und ich bitte dich darum, dass du uns segnest und dass du unser Lebensfundament bist und dass wir spüren, das tut unserem Leben so gut. Hab du Dank, dass du da bist. Amen.